IWS, Impulsgeber für den Mittelstand. Drei Fragen, drei Minuten zwischen Wirtschaft und Politik.
Mein Name ist Anja Heid und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer 19. Podcast-Episode. Das Thema unserer heutigen Ausgabe dreht sich um künstliche Intelligenz und Ethik. KI ist ja seit geraumer Zeit in aller Munde und ich denke, die meisten von uns nutzen auch diverse Formen von KI im Alltag oder im Arbeitsleben. Welche weiteren zukünftigen Möglichkeiten sich überhaupt noch ergeben können, können sich die meisten von uns noch gar nicht vorstellen. Bevor das volle Potenzial von KI jedoch erreicht werden kann, hat das EU-Parlament im März diesen Jahres 2024 den AI Act erlassen, in dem viele Bereiche von KI sozusagen auf Vorrat reguliert werden. Auf der Internetseite des IWS können Sie hierzu einen sehr interessanten Beitrag lesen. In unserem heutigen Podcast soll es jedoch um etwas anderes gehen. Gemeinsam mit meinem Gesprächspartner, den ich in einer Sekunde vorstellen werde, werden wir spannende und oft kontroverse Aspekte der Schnittstelle zwischen fortschrittlicher Technologie auf der einen Seite und moralischen Grundsätzen auf der anderen Seite beleuchten. Wie bereits gesagt, KI ist in unserem Leben angekommen. Vom Fahrassistenten im Auto über personalisierte Empfehlungen in unseren sozialen Netzwerken. KI verändert die Welt, wie wir sie kennen. Doch mit diesen technologischen Fortschritten kommen auch komplexe ethische Fragen. Wie stellen wir sicher, dass diese Technologien fair, sicher und im besten Interesse der Menschheit eingesetzt werden? In dieser Episode werden wir tief in diese Fragestellungen eintauchen und versuchen, Antworten auf einige der drängendsten Fragen unserer Zeit zu finden. Ich freue mich wirklich sehr, unseren heutigen Gast vorzustellen, Professor Dr. Dr. Ulrich Hemel. Er ist Direktor des Weltethos-Instituts, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Ehrenvorsitzender des Bundes katholischer Unternehmer und sehr geschätztes Mitglied des IWS-Aufsichtsrats. Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind Ethik in Unternehmen, Wirtschaftsanthropologie und Ethik der künstlichen Intelligenz. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und damit erstmal Professor Hemel. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo Frau Heid, freue mich, dass wir zusammen diese Sendung gestalten können.
Sehr schön. Professor Hemel, bevor wir jetzt richtig tief in die Thematik einsteigen, vielleicht sind Sie einmal so freundlich und geben uns einen kurzen Einblick, wieso Ethik im Zusammenhang mit KI so wichtig ist.
Na, wir Menschen müssen uns ja in unserer Welt orientieren. Wir wollen wissen, wo wir sind. Wir wollen wissen, wie wir unsere Ziele erreichen. Und wir wollen das tun auf eine zuträgliche Art und Weise. Und deswegen hat sich im Laufe der Zeit eben Ethik entwickelt, in der Form von verschiedenen Ethikansätzen, von verschiedenen Gesellschaften, von sozialen Normen, von Werten. Ja, das ist erstmal unübersichtlich. Aber ganz am Ende ist es dann doch nicht so schwierig, denn man kann die Dinge zusammenfassen. Man kann sie zusammenfassen, zum Beispiel in den 10 Geboten, die ja auf eine Ethik des Zusammenlebens zielen. Man kann sie zusammenfassen mit dem wunderbaren kategorischen Imperativ von Kant. Ist aber für die meisten Leute ein bisschen kompliziert, wenn ich sage, handle jederzeit so, dass die Grundlage, die Maxime deines Handelns auch die Grundlage eines allgemeinen Gesetzes sein könnte. Wenn ich das einem KI-Entwickler sage, dann verliert er die Bodenhaftung und findet das wahnsinnig schwierig. Und deswegen gehen wir zurück auf einige fundamentale Werte, zum Beispiel die Menschlichkeit, zum Beispiel die Wechselseitigkeit, die Sie auch alle kennen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist Wechselseitigkeit, das ist Reziprozität. Dann gibt es Werte, ganz einfache Werte, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit, Partnerschaftlichkeit, Nachhaltigkeit. Das Interessante an diesen wenigen Werten, an diesen 5 Werten und 2 Prinzipien ist, dass sich in Chicago die 6.000 Vertreter von allen Religionen dieser Welt auf diese Werte haben einigen können. Und diese Werte bilden die Grundlage der sogenannten Weltethos-Werte. Und wir haben festgestellt, gerade im KI-Kontext, dass Entwickler, dass Anwender mit diesen konkreten Werten wirklich viel anfangen können. Wir fassen das dann zusammen in dem sogenannten humanistischen Imperativ der KI und der digitalen Welt, der vereinfacht gesagt einfach lautet, fördert oder hemmt eine digitale Anwendung Menschlichkeit. Und diese Frage kann jeder für sich beantworten. Manchmal gibt es Kontroversen dazu, aber auch die brauchen wir, weil wir ja wissen wollen, in welche Richtung wir gehen und in welche Richtung wir eben auch KI verstehen wollen. Und vielleicht noch ein kleines Wort zu dieser Frage der Regulierung. Das ist immer schwierig. Naja, das wissen wir schon, dass es schwierig ist. Aber wir sind ja als Gesellschaft in einer großen Transformation. Es ist ein großer Such- und Lernprozess. Und ich sage dazu immer, welche Geschwindigkeitsregelung wäre denn richtig gewesen, als Bertha Benz zum ersten Mal mit dem Auto gefahren ist? 20, 50, 150. An diesem Beispiel sehen Sie, das kann man gar nicht vorhersehen. Das Auto hat es damals ja gar nicht hergegeben. Und wenn Sie dann regulieren, Sie müssen irgendwann regulieren, aber es gibt das grundlegende Prinzip, egal was Sie tun, die Regulierung kommt zu früh oder zu spät und sie ist zu streng oder zu lasch. Nur, das ist keine Ausrede dafür, dass wir es nicht versuchen, eben Schritt für Schritt, eben in sogenannten iterativen Prozessen, also eben Schritt für Schritt und dann die Wiederholungsschleife, die beste Möglichkeit für einen humanen Umgang mit Technik zu finden.
Ja, sehr schön. Damit haben Sie ja mir fast die Überleitung in meine nächste Frage perfekt vor mir ausgelegt. Nämlich, es geht ja um den Balanceakt und nämlich den Balanceakt zwischen den schier endlos wirkenden Potenzialen, die KI birgt, und den Beschränkungen, die sicherlich aus ethischen Aspekten auferlegt werden müssen. Und dieser Balanceakt an sich ist kein leichter. Wo sehen Sie die größte Herausforderung?
Na, es sind eben mindestens drei, es sind viel mehr, aber ich möchte mal drei herausgreifen. Das erste ist die Person selber. Wir als Person müssen uns ja überlegen, was wir in dieser digitalen Welt, in der Welt der KI brauchen. Und dafür brauchen wir zum Beispiel eine kritische KI-Kompetenz. Also das geht eher in die Richtung der European Data Literacy Chart mit der einfachen Frage, was kann ich, was will ich, was soll ich? Und was darf ich nicht mit Daten tun? Die Frage kann jeder sich stellen. Aber es ist am Ende die Frage nach der digitalen Selbstbestimmung, nach dem Lernen, wer wir sind und wie wir handeln in der digitalen Welt und auch in der Welt der KI. Das ist aber etwas, was wir in Bildung und Erziehung erst nochmal rüberbringen müssen. Und es ist etwas ganz anderes und darüber hinausgehendes als eine rein technische Kompetenz. Ich muss eben lernen, mit der Apparatur umzugehen und auch ihre Grenzen zu erkennen. Das ist die Person. Dann gibt es die zweite Ebene, das sind die Unternehmen und Organisationen. Auch diese Unternehmen brauchen ja für sich eine KI-Strategie. Also sie müssen schon wissen, was mache ich mit der KI? Lasse ich es mitlaufen und weiß vielleicht gar nicht, wo KI eine Rolle spielt? Setze ich auf ein Pferd, wo ich richtig hinein investiere? Denn das sind ja dann auch Investitionsentscheidungen. Oder bin ich einfach ein Follower, der halt mitnimmt, was der Markt so hergibt? Und ich glaube, dass Unternehmen heutzutage gut daran tun, wenn sie wirklich für sich entscheiden, dort gehe ich nach vorne, dort bin ich im Lead und habe eine tiefe Kompetenz, ein tiefes Wissen in diesem KI-Bereich für meinen Sektor, für mein Berufsfeld. Oder aber reicht es aus, wenn ich jemand habe, den ich fragen kann. Also diese kritische KI-Kompetenz ist wichtig. Was ist die ethische Seite daran? Naja, wir müssen das so machen, dass andere uns Fairness zuschreiben. Deswegen ist für den Einzelnen ist die Aufgabe digitale Souveränität, also ich bestimme, was ich tue. Für die Organisationen und Unternehmen ist die Aufgabe digitale Fairness. Warum Fairness? Weil Fairness ein Wert ist, den andere uns zuschreiben müssen. Andere sagen über dieses Unternehmen, doch, die sind wirklich fair. Also zum Beispiel bei der Datensparsamkeit, nicht die Datenkrake, sondern die Verwendung der Daten zu dem vorbestimmten Zweck, aber nicht darüber hinaus. Oder wenn, dann eben mit dem Einvernehmen der Kundin und des Kunden. Also dieses Thema der digitalen Fairness wird in den nächsten Jahren sicherlich an Fahrt gewinnen und ist ein Riesenthema, weil es sozusagen den humanistischen Imperativ der digitalen Welt fördert oder hemmt, die Applikation Menschlichkeit noch einmal umsetzt. Und die dritte Ebene, die wir nicht vergessen dürfen, ist eben die Ebene dessen, was ich digitale Solidarität nenne, wo eben auch Staaten gefragt sind. In der Anfangszeit der digitalen Welt gab es eben das Darknet. Und es war damals ein Ort, wo man versucht hat, dem Zugriff des Staates zu entgehen. Etwas später wurde es einem Ort für kriminelle Aktivitäten aller Art, von Kinderpornografie bis Waffenschmuggel bis zu allen möglichen Dingen, die wir als Welt nicht wollen können und nicht wollen sollen. Und da brauchen wir plötzlich internationale Zusammenarbeit, wir brauchen Gesetzgebung, also wir werden brauchen zum Beispiel einen internationalen Digitalgerichtshof, das wird nicht anders gehen, wir werden brauchen eine Regulierung der digitalen Räume. In der Zwischenzeit ist in unserer Gesellschaft völlig klar, dass Hate Speech im Netz eben genauso bestraft gehört wie außerhalb des Netzes. Nur als ein Beispiel. Vor 10 Jahren war das noch eine öffentliche Diskussion bei uns. Also es sind kleine Beispiele, wo wir sehen, wir lernen schon etwas, aber es dauert Zeit. Also bis die Technik umgesetzt ist, bis die ethische Frage daraus entsteht, bis das in den politischen Raum hineinkommt, das dauert einfach Zeit. Und diese Zeit brauchen wir, die müssen wir uns auch geben. Und da ist Europa gar nicht so schlecht. schlecht aufgestellt, weil Europa immerhin den Versuch startet mit der Datenschutzgesetzgebung, mit der AI, mit dem AI Act und so weiter, überhaupt zu sagen, so könnte es gehen. Nur müssen wir wissen, es ist revisionsanfällig, es ist fehleranfällig, mal wird in die Richtung übertrieben, mal ist in jener Richtung etwas vergessen gegangen. Also all diese Dinge, das gehört einfach dazu. Aber es zu versuchen, ist grundsätzlich erstmal gut. Also die drei Ebenen, das Individuum, das Unternehmen und die Staaten oder die überstaatliche Gemeinschaft.
Ja, sehr schön. Da haben Sie ja dann schon jetzt den Mensch als Thema mit eingeführt, was mich jetzt zu der Frage bringt. Also noch wird KI ja von Menschen programmiert oder zumindest sind Menschen ja am Prozess noch beteiligt. Wir sind aber, wir als Menschen, wie wir alle wissen, nicht fehlerfrei und haben bewusste oder auch unbewusste Vorurteile, auch neudeutsch Bias genannt. Wie kann denn jetzt sichergestellt werden, dass KI-Systeme fair und unvoreingenommen agieren, insbesondere wenn es jetzt in Bereiche wie Strafjustiz, Personal oder Finanzwesen geht?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die aber natürlich auch von verschiedenen Perspektiven aus unterschiedlich beantwortet wird. Denn was der eine für fair hält, hält der andere gerade nicht für fair. Und wenn wir von Fairness sprechen, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, müssen wir halt zur Kenntnis nehmen, dass Menschen höchst unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit haben. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Netz und auch in der digitalen Welt und auch in der KI-Welt sich ganz am Ende wiederum die Vorurteile von Menschen spiegeln. Also wenn ich beispielsweise eine Personalrekrutierungssoftware habe und feststelle, dass in der Vergangenheit Entwicklungsingenieure überwiegend weiße, gut ausgebildete Männer waren, dann wird eine schwarze, junge, geniale Softwareingenieurin zunächst einmal wirklich schlechte Karten haben. Warum? Weil die KI natürlich auf statistischen Auswertungen, auf Mustern beruht. Und da müssen wir als Menschen eingreifen und sagen, oh, Vorsicht, da haben wir andere Gerechtigkeitsvorstellungen. Ich mache ein anderes Beispiel, auch aus dem gleichen Bereich. Also wenn Sie eine KI hätten für die Ausschreibung, für Stellenausschreibungen, dann hätten Sie von vor 20 Jahren reingeschrieben, ich suche jetzt einen Entwickler, Klammer auf, M-W, männlich, weiblich. Heute ist es völlig natürlich, dass Sie reinschreiben, männlich, weiblich, divers. Das aber kriegt die KI von selber nicht hin. Also, was ich damit sagen möchte, wir erleben auch bei der KI etwas wie eine soziokulturelle Obsoleszenz, also einen Alterungsprozess, der sich aus der Veränderung der Gesellschaft ergibt, der nicht aus der KI herauskommt, sondern die Gesellschaft hat sich verändert und sagt, nee, sehen wir heute etwas umfassender, da muss reprogrammiert werden. Und das gibt am Ende eine Art Reißverschlussverfahren zwischen KI und Gesellschaft, zwischen Einzelnen und KI. Und wir müssen lernen, uns sozusagen auf dieses Reißverschlussverfahren einzulassen. Wir lernen mit der KI und wir lernen von der KI, aber die KI muss auch unseren Input aufnehmen. Das nennt man am Ende wieder Kollusion, also das Zusammenspiel der Kräfte. Und das wird der Weg sein. Wir werden in einer hybriden Welt leben. Wir kommen heute schon in eine Situation, wo es für uns völlig normal ist, dass wir eben interagieren mit Menschen und mit Technik. Völlig klar. Wir sind hier von der Bildschirmfreiheit mit Kleidung. Kleidung ist aber Technik. Natürlich wäre es, wenn wir jetzt ganz ohne Kleidung hier wären. Wir würden es nur nicht so empfinden. Und so ist es eben auch heute, wenn ich ohne mein Smartphone aus dem Haus gehe, fühle ich mich eben nackt. Und das ist genau das, wie die Welt sich ändert. Wir erleben hier tatsächlich einen ganz rasanten Epochenbruch und wir als Menschen sind dazu aufgerufen, diesen Epochenbruch zu steuern, als Einzelne, als Unternehmen und als Gesellschaft. Das ist die Aufgabe. Und um diese Aufgabe gut zu bewältigen, lohnt es sich nachzudenken. Dieses Nachdenken, das ist eben Ethik im Feld der KI.
Wenn ich dann nicht, ich merke schon, da gibt's noch ganz viel, worauf wir jetzt leider natürlich aus Zeitgründen nicht alles eingehen können. Aber wenn ich auf die vorherige Frage noch aufbauen darf, nämlich die Frage nach der moralischen Verpflichtung. Also inwiefern tragen Unternehmen und Entwickler eine moralische Verantwortung für die Konsequenzen ihrer KI-Systeme? Wie können sie dieser Verantwortung gerecht werden? Und noch als kleinen Bonus obendrauf, gibt es vielleicht auch schon Best Practices aus diesem Bereich?
Ja, ich glaube, die gibt es tatsächlich und es ist am Ende gar nicht so sehr schwierig. Was wir als Unternehmen brauchen, ist, dass wir überhaupt einen Raum öffnen für die ethischen Fragen rund um KI. Manche Entwicklerinnen und Entwickler haben diese Fragen, wissen aber gar nicht wohin. Wen fragen sie jetzt? Den Betriebsrat? Den Vorstandsvorsitzenden, den Kollegen, alle haben keine Zeit. Es gibt den Raum gar nicht dafür, nur als Beispiel. Und viele andererseits haben gar nicht das Gefühl, dass aus ihrer Entwicklungstätigkeit, aus ihrer KI-Tätigkeit gesellschaftliche, soziale und ethische Fragen folgen. Also ein Beispiel, der weltweite Energieverbrauch ist heute bereits mit über 10% durch digitale Anwendungen bestimmt, mit rasant steigender Tendenz. Vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Also auch das ist selbstverständlich eine ethische Frage, denn wie wir Energie erzeugen, das ist ja hoch interessant und auch sehr kontrovers diskutiert. Wie viel fossile Energie können wir uns noch leisten und so weiter. Daran hat auch KI natürlich einen Anteil. Beispielsweise ist es Cybermining bei der Cybercurrency schon ein Thema, was sehr, sehr viel Energie verbraucht. Ich will nur sagen, das ethische Thema kommt unmittelbar hinein und was ein Unternehmen braucht und was die Menschen im Unternehmen brauchen, ist das als allererstes ein Bewusstsein für die ethischen Implikationen, also die ethische Sensibilisierung. Zweitens die Fähigkeit, ihre Fragen und Zweifel zum Ausdruck zu bringen. Wir reden hier von der ethischen Sprach- und Handlungsfähigkeit und wir haben ja hier im Weltethos-Institut dafür auch ein eigenes Programm entwickelt, den sogenannten Weltethos-Ambassador. Das Investment ist ein Tag, bei dem man sich mit Gleichgesinnten trifft und genau solche ethischen Konflikte und Dilemmata durcharbeitet. Diese ethische Sprach- und Handlungsfähigkeit brauchen wir als Einzelne und im Unternehmen. Und wenn ich das schaffe als Unternehmen, dass ich sozusagen ein Sounding Board habe für ethische Fragen, dass ich in ein Ökosystem investiere, damit ich Menschen und Institutionen habe, mit denen ich mich austauschen kann zu strittigen Fragen, dann komme ich ganz weit nach vorne, weil ich dann Fallbeispiele sammle, weil ich dann Menschen helfe, mit den Fragen umzugehen und weil tatsächlich die Arbeit ganz am Ende damit auch leichter und einfacher wird, weil man nicht jedes Mal von vorne anfangen muss, sondern weil man einen Weg weiß oder einen Weg findet, der die eigene kritische KI-Kompetenz dann auch produktiv einsetzen lässt. Und das ist genau die, gewissermaßen das Versprechen einer guten und ethisch verantworteten KI, dass sie unser Leben tatsächlich einfacher macht. Und ich glaube, darauf können wir bauen. Aber wir müssen lernen, im Sinn eines digitalen Risikomanagements natürlich auch die Risiken zu beachten. Naja, das ist das alte Spiel. Chancen und Risiken liegen nah beieinander, sonst wären wir keine Unternehmer und Unternehmen. Und dafür sind wir da, dass wir in diese kritische KI-Kompetenz investieren, um Zukunft zu gestalten.
Professor Hemel, ich merke schon, wir könnten uns noch ziemlich lange über dieses Thema unterhalten. Würde ich auch super gerne fortsetzen. Das machen wir dann vielleicht bei der nächsten IWS-Veranstaltung mal im Nachgang. An dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke, die Sie uns und unseren Hörern hier ermöglicht haben. Und wir wünschen Ihnen alles Gute und bis bald.
Dankeschön, Frau Heid. Alles Gute.